Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.
Ta-ta-ta-ta!
Moin, Tanja, was ist denn hier los?
Na, das ist der Tusch.
Was denn für ein Tusch?
Wir feiern doch Premiere.
Ach Mensch, ja, klar, natürlich, die Premierenfeier.
Genau, dein Thema. Dazu hattest du doch einen Spezialisten am Mikro, oder?
Genau, ich habe einen von den Organisatoren, der auch gleichzeitig Moderator ist von dieser Premiere. Den habe ich mir eingeladen und ich muss sagen, es ist ein total sympathischer und charismatischer Mensch und ich kann nur empfehlen, gleich reinzuhören.
Jetzt musst du uns nur noch verraten, welche Premiere das ist.
Das macht Sebastian gleich im Podcast-Interview.
Okay.
Bei mir zu Gast ist heute Sebastian Butte. Hallo Sebastian.
Hallo.
Du bist heute hier, weil du von einer ganz besonderen Premiere im Bremerhaven berichten möchtest, für die du eigentlich auch mitverantwortlich bist, dass wir diese Bremerhaven-Premiere hier feiern können. Um was geht's da?
Ja, das stimmt. Und da geht es um die Poetry Slam Meisterschaft für Bremerhaven, Bremen und Niedersachsen. Wir nennen das auch Landesmeisterschaft und die gibt's immer einmal im Jahr in wechselnden Orten in beiden Bundesländern, Bremen und Niedersachsen. Und die gibt es dieses Jahr zum ersten Mal in Bremerhaven.
Ja, wie seid ihr auf Bremerhaven gekommen?
Ich bin in Bremerhaven Poetry Slam technisch jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre unterwegs. Es gibt den Deichpoeten Poetry Slam im Pferdestall seit 2015. Den haben hier wunderbare Menschen aus der Bremerhavener Kulturszene damals ins Leben gerufen.
Ja, und sehr erfolgreich.
Ganz genau. Mhm. Und ich bin dann aber auch relativ bald schon damit eingestiegen. Und von daher ist Poetry Slam in Bremerhaven durchaus schon seit ein paar Jahren verwurzelt und so sind wir halt drauf gekommen zu sagen, wollen wir das nicht auch mal ausprobieren, das quasi eine Nummer oder vielleicht sogar zwei Nummern größer zu machen und das mit dieser Meisterschaft zu probieren.
Ja, ich finde, das ist eine total prima Idee. Ich freue mich über dieses Format. Ich war in diesem Jahr erstmalig bei einem Poetry Slam hier tatsächlich im Bremerhaven und ich war total begeistert und habe gesagt, wir müssen hier sofort drüber berichten, wenn die Landesmeisterschaft für Bremerhaven und Niedersachsen hierher kommt. Aber hol uns noch mal ganz kurz ab, für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, was ist überhaupt ein Poetry Slam?
Also es gibt es mittlerweile auch in Deutschland schon einige Jahrzehnte, aber es stimmt schon, wir treffen auch immer noch mal wieder auf Leute, die das erste Mal bei uns auf Veranstaltungen sind oder die das nicht so kennen. Von daher gerne in aller Kürze vielleicht nochmal. Es ist ein moderner Wettstreit der Dichtkunst, wenn man so will. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen hölzern. Es ist ein sehr offenes Format, bei dem Menschen auf die Bühne kommen können und gewisse Regeln beachten müssen und dann aber, wenn sie die einhalten, frei ihre Texte vortragen dürfen. Also das, was sie geschrieben haben, das, wo, von dem sie sagen, so, das wollte ich immer schon mal im Publikum vortragen.
Ja.
Und das ist dann halt ein Poetry Slam und das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Es gibt die klassischen Lyriker, aber es gibt auch viele Geschichtenerzähler, Storytelling. Das ist, mal ist es humoristisch, mal ist es ernst, mal ist es gesellschaftskritisch, es ist laut, es ist leise, es kann auch dadaistisch werden oder. Es gibt halt diese paar Regeln. Die wichtigste Regel, das muss alles selbst verfasst sein, was man da vorträgt. Man muss ein gewisses Zeitlimit einhalten. Von mal sind es 6, mal sind es 7 Minuten und man darf keine Requisiten und Hilfsmittel verwenden. Aber wenn man ein paar Sachen beachtet, dann kann man einfach auf die Bühne und machen, worauf man Lust hat.
Ja, also man merkt es schon, obwohl du so gerade, wie du es selbst beschrieben hast, hölzern eingestiegen bist mit diesem Begriff, brennst du für den Poetry Slam. Was fasziniert dich persönlich so an diesem Format?
Ich finde es immer wieder super spannend. Ich mache das jetzt seit 17 Jahren oder etwas mehr als 17 Jahren. Mhm. Und ich finde es nach wie vor total spannend, was für unterschiedliche Menschen man auf der Bühne hat oder wem man begegnet, so in der Szene, was für Themen Leute beschäftigen, auch wenn immer wieder jüngere Generationen an Slammerinnen und Slammern nachkommen, was die dann wieder beschäftigt und gleichzeitig auch der Austausch mit dem Publikum, weil es ist halt ein relativ interaktives Format. Das Publikum ist dann auch Jury und bewertet, wobei man immer sagen muss, der Wettstreit ist eigentlich so zweitrangig. Ne? Es geht schon um die Literatur oder es geht um das, was vorgetragen wird, also um die Poetry, aber der Wettbewerb macht es halt schon interaktiver und man hat so ein unmittelbares Feedback halt auch vom Publikum und es passiert auch durchaus immer mal wieder, dass also auch wirklich Menschen aus dem Publikum in der Pause oder danach dann vielleicht noch so zu einem kommen. Man ist da sehr im Austausch und auch das finde ich immer wieder spannend und das macht es wirklich so lebendig, obwohl das Format, was da so vom Ablauf her passiert, eigentlich fast immer dasselbe ist. Ja. So, also der Rahmen ist das, was dann inhaltlich letztendlich wirklich passiert, auf jedem Poetry Slam so anders, dass es immer wieder spannend ist.
Ja, du hast es schon gerade aufgegriffen, der Rahmen. Wie sieht denn der Rahmen für die Meisterschaft jetzt hier in Bremerhaven aus? Also es sind 2 Tage, wir haben es noch gar nicht gesagt. Es ist das Wochenende, der 24. und 25. Oktober, es ist ein Freitag und ein Samstag und es sind 3 Veranstaltungsorte. Wie geht das zusammen?
Genau, also man muss, um das vielleicht einordnen zu können auch, so ein normaler Poetry Slam, das ist so eine Abendveranstaltung. Da kommen 7 oder 8 oder manchmal auch 9 Künstlerinnen und Künstler. Dann gibt es die Texte und dann dauert das 2,5 Stunden oder so und dann war es ein super Abend und dann ist vorbei. Diese Meisterschaft ist wirklich deutlich größer. Also wir haben die 24 besten Poetry Slammerinnen und Slammer Bremerhavens, Brems, Niedersachsens dann quasi da. Die werden nominiert von Slams quer durch beide Bundesländer, die also auch regelmäßig veranstalten müssen, um dieses Recht zu haben, da dann jemanden nominieren zu dürfen. Und dann kommen diese 24 Leute und die werden dann erstmal am Freitag aufgeteilt an diesem 24. Oktober in 2 Halbfinals. Im Pferdestall, in unserer Stammlocation quasi hier, was den Poetry Slam in Bremerhaven angeht, und im Kapitol. Und aus diesen Halbfinals qualifizieren sich dann insgesamt die besten 8, also 4 aus jedem Halbfinale, für das große Finale am Samstagabend, 25. Oktober. Und da sind wir dann im großen Haus vom Stadttheater.
Ja, also da habt ihr ja wirklich eine Knaller-Location mit ausgewählt. Im Pferdestall, im Kapitol und das Finale im Stadttheater. Es hat schon einen gewissen elitären Rahmen, finde ich, mit diesem tollen Stadttheater. Diese historische Räumlichkeiten, die wir dort haben.
Sehr, sehr schönes Haus. Wir sind da auch sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Also terminlich, aber dass die auch Lust hatten, uns als Gastspiel quasi da begrüßen zu können. Also Poetry Slam ist oft in den kleineren Läden, wo es urig ist, wo es schön ist, wo es unmittelbar ist. Und das ist auch total super. Aber es gibt dann halt auch diese Abende und da so ein Meisterschaftsfinale ist so ein Abend, der dann halt so die große, prunkvolle Bühne braucht und auch verdient hat. Die Besten aus diesem Finale qualifizieren sich dann wiederum für die deutschsprachigen Meisterschaften, die dieses Jahr in Chemnitz stattfinden und dürfen dann Bremerhaven, Bremen, Niedersachsen da vertreten. Ich glaube, sehr schöne, aber auch angemessene Lokalität für dieses Finale.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Aber lass uns nochmal da einsteigen, was wir denn am 24. und 25. Oktober erleben werden in den 3 Veranstaltungsorten. Also du bist Mitorganisator, also organisierst diese Veranstaltung mit und du moderierst auch auf jeden Fall das Finale.
Genau, ja.
Du hast es eben schon gesagt, die besten Slammer, die nominiert worden sind, gehen da auf die Bühne. Wie muss ich mir das vorstellen? Die stehen dort und tragen denn im Versen in Reim vor oder ist es frei? Bin ich an irgendeine Form gebunden?
Im Prinzip nicht. Also du bist gebunden, wenn du da auftrittst, nur an diese Regeln, die ich eben schon genannt habe. Du musst dieses Zeitlimit, das wird jetzt bei der Meisterschaft, wird das 6 Minuten sein.
Ja, das ist nicht lang, oder?
Das ist nicht so lang, das stimmt. Mhm. Da muss man das kompakt rüberbringen, was man rüberbringen will. Und die sind auch streng, die 6 Minuten. Da gibt's auch keine Kulanz, damit es vergleichbar ist, damit alle dieselben Bedingungen sozusagen haben.
Ja, da wird das Mikrofon dann ausgeschaltet.
Ja, oder es kommen so Störgeräusche mit Musik. Da müssen wir nochmal genau gucken, wie wir es technisch lösen. Haben wir noch nicht ganz fest gelegt, aber da gibt's Wege. Innerhalb dieser 6 Minuten darfst du, wie gesagt, solange du keine Requisiten oder Hilfsmittel verwendest und solange du das selbst erdacht und verfasst hast, was du da vorträgst, im Prinzip machen, was du willst. Muss nicht lyrisch sein, es muss nicht gereimt sein, kann es sein. Und das macht dieses Format aber halt auch aus, ne? Auch fürs Publikum, dass es so unterschiedlich ist. Ne? Dann stehen da 8 Leute oder in den Halbfinals ja sogar 12 Leute. Das werden lange, intensive, spannende Halbfinals, die ich auch sehr empfehle. Die Leute fokussieren sich immer so aufs Finale, aber ich empfehle auch immer die Halbfinals, weil die Leute wollen erstmal ins Finale und geben dafür natürlich dann schon alles. Man hat, egal ob jetzt bei 8 oder bei 12 Leuten, man hat super unterschiedliche Sachen. Ne? Dann gibt's einmal was zu lachen, dann gibt's einmal was zum Nachdenken, dann ist jemand sehr laut vielleicht in seinem Text, in seiner Botschaft, die er rüberbringen will und dann hat man was ganz Feinsinniges und all das kommt zusammen und all das mischt sich.
Du hast es eben schon angedeutet mit deiner Beschreibung. Ne? Also man steht da ja praktisch Mutterseelen allein auf einer großen Bühne und da ist gar nichts.
Das stimmt.
Also, und das hat mich ja so fasziniert. Man steht da alleine, hat gar nichts, man hat auch nichts in der Hand, man kann nichts zeigen, man hat nur die Wirkung seiner Worte.
Ja.
Und da ist man ja manchmal überrascht, was für eine Wirkung diese Worte entfalten können.
Ja.
Es gibt ja auch diese Tonalität, mit der man dann vortragen kann. Mhm. Was meinst du, was überwiegt da mehr für einen guten Poetry Slam Beitrag? Ist es mehr so das Inhaltliche, ist es das Vortragen oder also, geht es Hand in Hand?
Es sollte eigentlich Hand in Hand gehen.
Ja.
Also ich glaube, man kann nicht wirklich sagen, das ist der gute Poetry Slam Text, ne, der irgendwie besser ist als der andere. Was grundsätzlich, glaube ich, immer super wichtig ist, dass es authentisch ist. Ne? Ja. Also dass man den Künstlerinnen und Künstlern abnimmt, was sie einem da erzählen. Aber ob es jetzt eher die Form oder eher der Inhalt ist, kann man sich, glaube ich, lange drüber streiten. Ich würde sagen, es muss diese Symbiose sein und es muss beides zueinander passen. Wenn jemand das vielleicht nicht ganz schafft, dass es so zusammenpasst, dann würde ich sagen, es ist vielleicht eine Nuance mehr der Inhalt. So, yeah. Weil das Publikum, glaube ich, sich dann doch noch mehr auf den Inhalt und auf die Botschaft, die irgendwie vermittelt wird, vielleicht konzentriert und weniger darauf, ob die Vortragsart jetzt gerade so brillant war. Aber wie gesagt, die Besten, die kriegen beides wunderbar kombiniert.
Ja, und da muss ich sagen, da habt ihr ja auch immer eine hervorragende Bandbreite, die ihr da bespielt. Mhm. Also beim letzten Poetry Slam waren Slammer dabei. Die eine, die war 14 Jahre und hat dort vorgetragen und euer ältester Teilnehmer war an diesem Abend 79 Jahre. Das war schon sehr beeindruckend, auch vom Inhaltlichen her, wie du es schon beschreibst.
Das stimmt. Also das war wunderbar, aber das war auch, glaube ich, eine Ausnahmesituation, dass man wirklich diese Altersspanne hatte, ne? Von 14 bis 79. Habe ich danach auch überlegt oder auch mit ein paar Leuten gesprochen und waren alle so, nee, wüsste ich jetzt nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Aber die 14-Jährige, die war in einem Schulworkshop kurz vorher.
Ja.
Und dann ist sie von dem Workshopleiter und auch von ihrer Lehrerin ermutigt worden oder auch von ihren Freundinnen ermutigt worden, das auszuprobieren und das zu machen und auf die Bühne zu gehen.
Ja, die hatte ihren ganzen Fanclub dabei. Das war toll.
Das war wirklich super und das war auch super. Also sie war dann, man hat so ganz am Anfang ein bisschen vielleicht die Nervosität gemerkt, aber dann, als sie erstmal losgelegt hat mit ihren Texten, war das total spitze. Und das ist ja auch so ein Stück weit, was ich vorhin sagte, was auch nach wie vor, finde ich, so den Reiz ausmacht. Ne? Also wie unterschiedlich die Leute sind, die da auf die Bühne kommen und natürlich so komplett unterschiedliche Perspektiven oder auch Sichtweisen vielleicht irgendwie aufs Leben oder auf gesellschaftliche Dinge haben.
Ja, genau. Inhaltlich auch total spannend. Und da muss ich auch sagen, da bist du als Moderator dieses Veranstaltungsformats total empathisch. An diesem Abend war nämlich auch eine Slammerin dabei, die war das erste Mal auf der Bühne und sie hatte offensichtlich so ein Lampenfieber und ich habe so mit ihr gefühlt und du hast sie so nett mit deinen Worten auf die Bühne geholt und auch wieder aus ihrem Beitrag zurück.
Okay, also, das ist schön zu hören. Danke für die Rückmeldung. Das ist natürlich als Moderator dann irgendwo natürlich im Wesentlichen die Aufgabe auch, ne, die Bühne zu schaffen. Das fängt natürlich auch schon Backstage an, dass man, gerade wenn jetzt Leute neu sind oder noch nicht viele Auftritte gemacht haben, ne, dass man so ein bisschen besonders darauf achtet, fühlt die Person sich wohl, geht's der Person gut gerade, braucht die irgendwie nochmal Zuspruch oder was zu trinken oder so, ne? Also dann natürlich auch die Bühne bereiten. Ne? Das ist, finde ich, es ist so im Prinzip das A und O in der Moderation. Einerseits die Bühne zu bereiten für die Auftretenden und dann aber natürlich auch das Publikum vorzubereiten, einzufangen, auch so ein bisschen heiß zu machen auf das, was da passiert, ja.
Genau, also da bringst du wirklich das Publikum in Ekstase. Also wenn man hier in Norddeutschland Oha sagt, dann ist es ja schon für uns die maximale Ekstase, aber du holst da immer noch mehr raus. Also das Publikum, das feiert ja nachher den Abschluss richtig.
Aber man muss auch sagen, also das Bremerhavener Publikum ist auch wirklich immer sehr, sehr pflegeleicht und immer sehr, sehr positiv. Ja. Also ich nenne jetzt keine anderen Städte, in denen ich auch schon veranstaltet habe, wo das manchmal nicht so war oder wo es manchmal so ein bisschen zäher war, ne, und wo man merkt, oh, jetzt fühlt die Moderation sich gerade schon so ein bisschen nach Arbeit an, weil ich die Leute in Gang bringen muss. Ne, aber das ist in Bremerhaven, also zumindest bei unseren Veranstaltungen im Pferdestall, nie so. Und ich hoffe natürlich auch, dass das bei der Meisterschaft dann auch so sein wird, dass die sehr wohlwollend sind und einfach Lust haben auf das, was da passiert.
Davon gehe ich ganz stark aus. Wenn du so die ganzen Beiträge beschreibst, ne, also wie unterschiedlich sie sein können, vom Inhalt her, von der Thematik her, vom Vortragen. Und du sagst ja, du bist über 17 Jahre schon dabei. Mhm. Ist dir ein Beitrag oder irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, was du besonders lustig fandst oder berührend oder hintergründig? Gibt es da irgendwas?
Also ich habe natürlich wirklich wahrscheinlich tausende Texte gehört, ne, über die Jahre. Und ich würde mich jetzt, glaube ich, ganz schwer tun zu sagen, das war mein Lieblings-Slam-Text. Also es gibt sicherlich immer mal wieder so Beiträge, wo man selber auch merkt, wow, das finde ich super gerade, ne? Oder das finde ich herausragend. Aber bei mir muss ich sagen, ich glaube, es sind dann über die Jahre, weil viele Leute bleiben natürlich auch relativ lange in der Szene und man kennt sich dann und man sieht auch Menschen immer wieder.
Ja.
Es sind dann eher einzelne Künstlerinnen, Künstler, bei denen ich irgendwie den Stil besonders mag. Bin gar nicht so einfach zum Lachen zu bringen, aber es gibt so zwei, drei Leute, bei denen weiß ich, dass ich, wenn ich so in der Moderation irgendwo so am Bühnenrand noch sitze oder so weiter, nicht zu laut selber irgendwie lachen darf, ne, um nicht abzulenken sozusagen davon, was da gerade vorne am Mikrofon passiert. Von daher sind dann, glaube ich, eher so gewisse Stile und gewisse Menschen, glaube ich, und nicht der eine Text damals vor 15 Jahren oder so.
Ja, also ich kann von mir persönlich sagen, besonders ist bei mir in Erinnerung geblieben, weil er mich tatsächlich berührt hat. Und zwar war es eine ganz klare, einfache, strukturierte Sprache. Und da hat eine Slammerin das Leben einer Frau beschrieben. Mhm. In ganz klaren, einfachen Worten, nichts dazu, kein Zirkus, kein nichts. Und das war so berührend. Und ich habe so ein bisschen rechts und links so mir die anderen im Publikum angeschaut. Da kullerte auch meine Träne. Und ich musste sagen, also es hat mich zutiefst berührt. Und das habe ich nicht erwartet, dass sowas mit Worten möglich ist.
Ja, und das ist ja auch das Schöne im Prinzip, ne? Wenn man sich darauf einlässt, was einem da alles begegnen kann, dann ist es natürlich auch als Besucher klar, das eine gefällt mir besonders gut und das andere ist vielleicht jetzt nicht so meins, ne? Aber genau das ist ja auch dieses Schöne, ne? Dass es so abwechslungsreich ist. Und ich hoffe immer, dass jeder so einen Moment hat. Bei dir war es der eine Text, der dir dann sehr besonders gefallen hat. Weiß, welchen Text du meinst. Die Slammerin ist bei den Meisterschaften auch. Wir haben sie nominiert für einen unserer Bremer Slams. Aber
es ist Katharina, wir können es ruhig sagen, wenn sie dabei ist.
Genau, die Katharina. Ja. Die ist auch noch nicht so lange dabei, das ist auch schön. Die
ich glaube, das war ihr erster Auftritt, ne?
Der allererste glaube ich nicht, aber einer ihrer ersten. Ja, die hat letztes Jahr erst angefangen und wirklich, also ja, tolle Slammerin aus Bremen und genau, haben wir dann gesagt, muss auch zu dieser Meisterschaft, neben 23 anderen tollen Leuten. Ich will niemanden so,
Nein.
Hört das jemand und dann sagen die, Mensch, du hast schon so das Publikum beeinflusst im Vorfeld. Nein.
Nein, den Stein habe ich ans Rollen gebracht.
Genau, aber ne, um darauf zurückzukommen, ne, was du sagst, ich hoffe dann halt immer, dass jeder einen so einen Text am Abend hat oder vielleicht sogar mehrere, ne, bei dem man sagt, okay, das hat mich nachhaltig berührt. Oder auch besonders erheitert oder irgendwie beschäftigt. Ne?
Ja, also wir wissen, am 24. und 25. Oktober erwartet uns in Bremerhaven ganz vielfältige, unterschiedliche Beiträge. Mhm. Aber du hast es eingangs gesagt, das ist ein interaktives Format. Das Publikum macht mit. Was mache ich denn da als Publikum?
Ja, als Publikum ist es einerseits natürlich, ist es in gewisser Weise interaktiv, weil man relativ wenig Bühnenformate hat, wo ich sagen würde, dass das Feedback so unmittelbar ist, was man also auch als Künstler bekommt. Also es gibt ja einerseits, wird so eine Zufallsjury gebildet aus dem Publikum, die kriegen so Wertungstafeln und Zahlen von 1 bis 10 drauf und dann sollen die das dann bewerten. Das sind so ein paar Leute aus dem Publikum. Das ist natürlich auch immer als Künstler, als Künstlerin, wenn ich vorgetragen habe, spannend, weil man natürlich in dem Moment unmittelbar sieht, sowohl an dieser Jurywertung, aber natürlich auch an den Reaktionen im Publikum, an der Lautstärke, Applaus und Ähnlichem, wie gut das angekommen ist. Also und was das vielleicht auch mit dem Publikum gemacht hat. Ne? Und das macht es schon sehr interaktiv. Und dann natürlich auf einer anderen Ebene eigentlich auch die Möglichkeit, dass man im Prinzip sagen könnte, okay, ich sitze jetzt heute im Publikum, aber beim nächsten Mal will ich selber mit auf der Bühne sein.
Wie geht das? Ruf ich dich dann an und sag, du Sebastian, wann ist der nächste Termin in Bremerhaven? Ich bin dabei.
Das ist rein theoretisch möglich. Die meisten Menschen machen das nicht per Telefon, sondern eher per E-Mail oder per Instagram oder Social Media generell. Aber grundsätzlich ist es natürlich möglich. Jetzt natürlich, klar, jetzt nicht bei der Meisterschaft, aber normalerweise, und das macht dieses Format halt eigentlich auch so offen, sollte es bei einem Poetry Slam auch immer möglich sein zu sagen, ich will das selber ausprobieren. Gerade bei jetzt so einem etwas kleineren Slam, wie wir ihn hier in Bremerhaven ein paar Mal im Jahr normalerweise halt im Pferdestall machen, freuen wir uns natürlich auch immer total, wenn Leute direkt aus Bremerhaven oder näherer Umgebung irgendwie sagen, ich will das auch mal machen, weil auch die Szene und die Veranstaltungen leben natürlich auch von Nachwuchs und leben auch von immer wieder unterschiedlichen Leuten. Das wäre irgendwann auch nicht so spannend, wenn immer dieselben auf der Bühne stehen würden. Ne?
Ja, da hast du recht. Aber ich habe da noch so ein kleines Problem. Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt ein Poetry Slammer sein kann. Also gibt es da irgendwie einen Workshop? Muss ich ein Zertifikat vorlegen? Oder unterstützt ihr mich dabei und sagt, nee, da denkt noch mal drüber nach, das passt so nicht?
Also es gibt natürlich immer mal wieder Workshops. Ja, also wir bieten über unseren Verein auch hin und wieder mal Workshops an oder häufig finden so Workshops im Schulkontext statt. Aber man muss keinen Workshop vorher besucht haben und man muss auch nichts Spezielles irgendwie gelernt oder studiert haben. Man muss im Prinzip muss man nur seinen Text dabei haben oder im Prinzip man muss zwei Texte dabei haben, weil es möglich ist. Es gibt immer so eine Vorrunde und die Besten kommen nochmal ins Finale stechen und da braucht man dann natürlich nochmal einen zweiten Text. Also man muss im Prinzip zwei Texte dabei haben, die selbst geschrieben sind und die ins Zeitlimit passen und dann kann man die vortragen.
Ja. Hast du da irgendwie so einen Tipp? Weil du bist ja nicht nur Moderator, sondern du bist ja eigentlich auch Science Slammer, richtig?
Science Slammer bin ich nicht.
Entschuldigung.
Poetry Slammer.
Entschuldigung. Du bist ja eigentlich auch Poetry Slammer. Hast du da irgendwie einen Tipp, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich habe ein Thema und das beschäftigt mich total und ich möchte das nicht nur für mich alleine bearbeitet wissen, sondern ich möchte es einfach mal auf die Bühne bringen. Ich finde, das Schwierigste ist ja immer, den Anfang zu finden.
Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich genau dieser Punkt, gerade am Anfang. Also etwas zu haben, bei dem man dieses Gefühl hat, das schreibe ich jetzt gerade nicht nur für mich und nicht nur für die Schublade oder fürs Tagebuch oder wo auch immer, sondern das will ich jemandem erzählen. Und wenn man das hat, dann ist, glaube ich, diese Grundmotivation schon da und dann ist halt auch dieser authentische Charakter schon mal da. Ne? Ja. Und ich glaube, man sollte sich da gerade am Anfang gar nicht so diesen Druck machen und sagen, ey, das muss jetzt beim ersten Mal schon total super sein. Ich glaube, dass gerade, wie gesagt, wenn man also auch ein Publikum hat, was da sehr offen ist, dass man das einfach ausprobieren sollte, ne? Ja. Man ausprobieren muss. Und das ist manchmal klar, dadurch, dass es diesen Wettbewerbscharakter hat, machen sich manchmal Leute da unnötig Druck.
Ja.
Ne, und sagen dann irgendwie, oh, ich will das auf keinen Fall machen, wenn ich mir nicht sicher bin, dass das auch gut ankommt. Aber das ist ja eigentlich im Prinzip, das ist manchmal so, dass ich mag diesen Wettbewerbscharakter, weil er so interaktiv und eigentlich spaßig ist. So.
Ja.
Aber man kann ihn natürlich auch immer so ein bisschen kritisch sehen, weil er natürlich manchmal auch bei Leuten dazu führt, sich so unter Druck zu setzen oder beziehungsweise zu denken, ich muss jetzt so und so schreiben oder ich muss jetzt so und so performen, damit das ankommt beim Publikum. Und das sollte ja nicht der künstlerische Eigenanspruch sein, ne, sondern die Leute sollen das sagen, was sie sagen möchten und das auf ihre Art und Weise sozusagen machen.
Ja.
Es gibt natürlich auch Leute, die gucken sich dann irgendwie bei YouTube oder so Videos an oder die orientieren sich am Stil von irgendeinem Slammer, den sie mal irgendwo live auf der Bühne gesehen haben. Das kann man machen. Meistens ist es schöner, wenn man einfach selber sagt, ich mache das auf meine Art und dann sammle ich Erfahrungen und dann mit jeder Bühnenerfahrung, die man sammelt, glaube ich, kriegt man sehr, sehr viele Schlüsse, was gut zu einem passt und was man beim nächsten Mal vielleicht verändert.
Ja, obwohl ich habe eigentlich die Veranstaltung hier in Bremerhaven auch so verstanden, dass es jetzt nicht so ein sportlicher Wettbewerb ist auf literarischer Ebene, sondern dass es einfach, also es war die pure Freude an der Literatur, an
ganz
Wörtern.
Genau.
Ne?
Das ist, und im Prinzip, das ist auch ganz genau das. Es geht hier bei uns im Pferdestall beim normalen Deichpoetry Slam ganz, ganz spektakulär als Hauptgewinn um eine Gummimöwe. So, für die Badewanne. So, das, also daran sieht man, es gibt so einen kleinen symbolischen Preis. Und ja, natürlich, wenn man da mitmacht, das ist, glaube ich, sehr menschlich, dass man irgendwie auch sich freut, wenn man gut ankommt. Und man freut sich sicherlich auch, wenn man sogar gewinnt, ne, oder ins Finale kommt. Aber letztendlich genau das. Letztendlich geht es da eigentlich weniger drum. Auch hier wieder so ein bisschen Klammer auf. Meisterschaft ist natürlich schon, weil der Titel schon prestigeträchtig ist und es diese auch diese Qualifikation für die deutschsprachigen Meisterschaften dann gibt, schon ein bisschen wettbewerbslastiger, da ist es schon noch mal ein bisschen was anderes, aber normaler Poetry Slam, da ist es genau das. Da sollte es eigentlich um den Spaß an der Sache gehen und es sollte einfach darum gehen, eine gute Zeit mit den anderen Künstlerinnen, Künstlern, mit dem Publikum zu haben und das auf die Bühne zu bringen, was man auf die Bühne bringen möchte.
Also du hast mich total neugierig gemacht auf diesen Poetry Slam, auf diese Meisterschaft im Bremerhaven. Du hast die ganze Bandbreite beschrieben und ich kann nur jeden empfehlen, am 24. und oder 25. Oktober hier in Bremerhaven dabei zu sein, wenn du die Slammer und Slammerinnen auf die Bühne holst und ein literarisches Feuerwerk empfasst.
Absolut. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen kommen. Ja.
Ich kann dir nur sagen, also ich bin dabei. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und ich freue mich, wenn du da alles präsentieren wirst. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle
sehr gerne.
Gespräch und ich freue mich auf das Wiedersehen.
Ich auch. Wunderbar. Sehr schön, dass du da bist und bring gerne noch eine Menge Menschen mit.
Ja,
und
ich habe schon welche im Schlepptau.
Sehr schön und auch an alle, die das hören, erzählt es super gerne weiter. Kauft auch sehr, sehr gerne schon Karten. Also Vorverkauf läuft natürlich längst. Ich glaube, das wird richtig super.
Sebastian, wir sehen uns. Herzlichen Dank heute.
Gerne.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Also schon bei dem Interview hat mich Sebastian total begeistert und ich bin auf alle Fälle auch dabei.
Ja, oder? Also der reißt einen doch mit und man merkt, er ist mit Herzblut dabei. Also es kann eigentlich nur gut werden, die Premiere hier in Bremerhaven.
Genau, das lassen wir uns nicht entgehen. Und damit ihr jetzt euch auch nochmal richtig einstimmen könnt, habe ich einen echten Slammer am Mikro bei mir zu Gast im Studio, der schon sehr erfolgreich war.
Dann slammen wir doch da gleich mal rein.
So, jetzt haben wir ganz viel über die Poetry-Landesmeisterschaften gehört und ich freue mich, dass ich jetzt einen echten Slammer, nämlich Elias Naab, bei mir im Studio habe. Hallo Elias.
Hi, ich freue mich auch sehr, Tanja.
Ich bin ganz gespannt, jetzt von einem Profi, ich nenne dich einfach mal Profi, zu hören, wie wird man Slammer oder Slammerin?
Ich weiß gar nicht, ob man das wird oder ob man geboren ist als Slammerin. Also bei mir war das so, dass ich schon immer sehr interessiert war am Wort.
Ja.
Und ich habe eigentlich immer versucht, sowohl verbal, aber auch mich irgendwie schriftlich immer auszutoben. Und ich habe ja zunächst zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich Texte verfasst, also eine Rap-Musik. Und dann irgendwann, ja, war die Muße ein bisschen weg, habe ich eine kleine Pause gemacht. Aber ich habe immer irgendwie dann doch Gedanken gehabt. Und irgendwann habe ich sie wieder niedergeschrieben, insbesondere dann in den sozialen Medien. Und dann habe ich gesehen, dass hier in Bremerhaven auch ein Poetry Slam ist.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, schreib die mal an. Und dann hatte ich Sebastian Butte angeschrieben und dann wurde ich eingeladen zu den Deichpoeten. Mhm. So ist mein, sag ich mal, ganz kurz gefasst, mein Werdegang.
Ja, das ist aber ja eine ganz andere darstellende Form als Hip-Hop, ne?
Also das, was mir ganz am Anfang aufgefallen ist, als ich auf der Bühne stand, ich habe mich so verlassen gefühlt. Das bedeutet, ich war immer auch ein Teil einer Gruppe. Und da war ich ganz alleine mit dem Mikrofon vor mir, das Publikum, kein Instrumental, nur das gesprochene Wort. Das war auf jeden Fall ein Moment, der mich auch übermannt hat. Aber es hat mir auch irgendwie gefallen. Vielleicht bin ich auch sadistisch, masochistisch irgendwie
veranlagt. Ja, ich stelle mir das sehr schwer vor. Ja. Also wenn ich irgendwo mal eine Ansprache halten muss, dann geht es schon los, wohin mit meinen Händen oder irgendwas. Aber meistens habe ich dann ja auch eine Kollegin oder einen Kollegen, der zumindest da irgendwo im Schulterschluss steht. Aber alle Slammerinnen und Slammer stehen ja wirklich Mutterseelen allein auf einer völlig nackten Bühne.
Und du musst es dir so vorstellen, das habe ich wirklich, also ich weiß diese Szene, die sich da entwickelt hat und die ich auch kennenlernen durfte, weil sie mich auch mit offenen Armen empfangen hat, sehr zu schätzen, weil die all diese KünstlerInnen, ob sie jetzt einen Rang oder Namen haben, das gar nicht, davon mache ich das nicht abhängig, aber die haben alle irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Und meistens sind diese Geschichten sehr privat und sehr intim. Und das vor fremden Menschen so aufzuführen, das ist eine große Überwindung und das zeigt unsere Schwäche in einer Zeit, wo jeder stark sein möchte.
Ja.
Und dass auch das Publikum diesen Respekt hat, dazu zu hören und den Menschen, sage ich mal, auch den Raum zu lassen.
Ja.
Das sind so die Momente, wo ich auch merke, wie Gesellschaft funktionieren kann.
Ich war selber mal Gast oder Zuhörerin. Das war alles sehr positiv. Sind dir da mal negative Sachen begegnet von Seiten des Publikums?
Also ich hatte mal einen Text aufgeführt und der war systemkritischer. Und dann hat ein Herr zu mir nach Abschluss gesagt, also nachdem ich schon von der Bühne gegangen bin, dann hat er mich später draußen gesehen und hat zu mir gesagt, also wenn du ein Deutscher wärst, dann hätte ich dir mehr Punkte gegeben.
Oha.
Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann habe ich ja genau den Nerv getroffen, weil ich bin ja Deutscher.
Ja.
Und wenn du diesen Filter für dich selber hast, also zum einen muss ich sagen, dass ich selber von Nationalität eigentlich nicht viel halte. Ich finde es immer schwierig, wenn man etwas überbetont. Man kann sich mit etwas identifizieren und ich identifiziere mich mit der demokratischen Grundordnung hier. Und dementsprechend finde ich das sehr viel wichtiger. Und das war auch eigentlich die Quintessenz aus meinem Text, dass eigentlich die Demokratie der Schutz ist, der Minderheit. Und solange wir uns alle, sage ich mal, so behandeln, dass niemand seine Würde verletzt sieht, umso besser. Dann haben wir es geschafft. Ja, das war dieser Moment, wo ich es negativ in Erinnerung behalten habe, aber daraus was Positives gemacht habe.
Ja.
Aber vielmehr bleibt mir eine Sache.
Aber wie hast du dann was Positives draus gemacht?
Ja, weil ich mir gedacht habe, irgendwas hat ja der Text doch bei dieser Person gemacht. Sie hat sich ja doch Gedanken darüber gemacht. Und anscheinend,
Stein ins Rollen gebracht.
Genau, anscheinend hat diese Person gesagt, so pass auf, das, was er sagt, ist eigentlich richtig. Aber was mir nicht passt, ist, dass er in meinen Augen nicht das widerspiegelt, was ich erwarte. Also ich habe seine Erwartungshaltung nicht entsprochen.
Ja.
Und das hat er mir wiedergespiegelt. Aber mir bleibt vielmehr das Positive in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so die Initialzündung, dass ich auch weitergemacht habe, muss ich auch unter anderem sagen.
Ja.
Ein älterer Herr kam mal nach einem Auftritt zu mir. Hat mir seine E-Mail-Adresse gegeben und hat zu mir gesagt, du hast so viele Punkte angesprochen, die mich an meine Kindheit und mein Heranwachsen erinnert haben, aber ich bin jetzt leider so alt, dass ich nicht mehr so gut hören kann. Und dann wollte er unbedingt meinen Text haben. Und dann habe ich ihm meine Texte geschrieben. Und dann hatten wir ja noch 3-4 Mal Korrespondenz.
Ach, wie schön ist das
und
denn?
Und das halte ich mir so ein bisschen in Ehren. Das hat mich sehr auch, wie soll ich sagen, auch ein bisschen bestätigt in dem, was ich eigentlich sage. Weil das ist ein Mensch gewesen, der auch den Krieg durchlebt hat. Und meine Texte sind sehr politisch. Aber aus meiner Sicht auch immer so, dass ich versuche, alle irgendwie so mitzunehmen, dass sie nicht mitgenommen sind, ja, aber trotzdem so berührt sind, dass sie so ein bisschen reflektieren, dass man es auch ein bisschen anders machen könnte.
Ja.
Ne? Und dass wir schon mal auf dem Weg waren, dass es anders gemacht worden ist. Und dass man das wertzuschätzen hat, dass wir immer noch die Möglichkeit haben.
guck mal, also was für eine Wertschätzung seinerseits und dann ja auch, da hast du ja eine Brücke geschlagen zwischen vielen, vielen Jahrzehnten. Ne? Er mit wahnsinnig vieler Lebenserfahrung und vielen Schicksalen und trifft auf einen jungen Menschen und ihr habt eine Sprache oder du hast seine Sprache getroffen.
Genau, ich habe seine Emotionen, seine Erinnerungen sozusagen mit der damaligen und mit der Jetztzeit, auch dieses Nostalgische habe ich anscheinend getroffen und das ist eigentlich das, was für mich auch immer wichtig ist, dass ich irgendwie auf eine Ebene komme. Also ich versuche mich ja auch in meinen Texten der HörerInnen mit denen irgendwie so auf eine Ebene zu kommen, dass ich mich selber aber nicht verliere, dass ich immer noch bei mir selber bleibe, aber trotzdem mich verstanden fühle, aber auch die anderen Perspektive mit hineindenke. Das ist für mich sehr wichtig. Ich hatte sowas auch schon öfter eher von dieser Generation. Also ich sag mal so eher so diese Menschen 68er oder früher, die mir so eine Response wiedergegeben haben. Also ich hatte auch einmal einen älteren Herrn, der ein Schiff hat, was er dann auch als für Veranstaltungen nutzt und er so, ja, ich hatte durchgängig Tränen in den Augen, willst du nicht mal bei mir auftreten? Ja, dann hatte ich auch gedacht, so ja, ist sehr schön. Wir sind in Kontakt geblieben, aber irgendwie mit dem Auftritt hat es noch nicht geklappt. Aber,
mag ja noch kommen.
Ja, mag ja noch kommen, genau.
Wie findest du denn die Themen für deine Texte?
Ich finde sie gar nicht, sie kommen zu mir. Also ich bin schon immer ein sehr politischer Mensch gewesen und dahingehend, ja, ich versuche das, wie soll ich sagen, in meinem Alltag ist es so, ich habe ja mit Menschen zu tun, ich habe viel mit Menschen zu tun, ich bin Sozialpädagoge, bin im sozialpsychiatrischen Bereich tätig und dann habe ich eben ganz viele Lebensrealitäten um mich herum und die stapeln sich dann auch bei mir, diese Lebensgeschichten. Ja. Und irgendwie muss ich ja auch diese Lebensgeschichten für mich verarbeiten. Mhm. Und die Form, wie ich sie verarbeite, ist unter anderem über meine Texte und dann nehme ich ganz viel von diesen Lebensrealitäten mit, aber versuche sie nochmal aus meiner Perspektive heraus zu erarbeiten und dann merke ich ganz oft, dass das gesamte Bild sehr viel komplexer ist, als wir uns das manchmal in unseren Schubladen denken wollen und das entlastet mich sehr auch in meiner Arbeit. So kommen die Themen zu mir. Sie werden einfach sozusagen in mein Ohr geflüstert. Irgendwie, ich nehme sie auf und dann versuche ich sie irgendwie als Medium dann weiter zu verarbeiten.
Wenn du sagst, du erreichst damit auch viele ältere Menschen, und spielst du dann am jungen Publikum vorbei, wenn du so politisch bist? Wie ist da die Reaktion? Wollen die was Leichteres, was Unterhaltsameres?
Ich glaube, das kann man so am Alter nicht festmachen. Natürlich habe ich jetzt diese zwei Beispiele der älteren Person gebracht.
Ja.
Jedoch ist es so, dass ich eigentlich durchweg über alle Geschlechter und auch Altersgruppen vermehrt eher positives Feedback bekomme. Aber das hat mehr was bei mir gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war wirklich so ein eher, das, was ich dir gerade berichtet habe, ist wirklich sowas Individuelles. Das hat mir wahrscheinlich dadurch auch mehr, ja, mehr bei mir ausgelöst. Das ist ja auch so ein bisschen die Generation meines Großvaters. Mein Großvater ist jetzt leider verstorben. Der kann mir das nicht mehr wiedergeben, wie er meine Texte findet. Und vielleicht ist das manchmal so dann auch bei mir, dass ich da so ein bisschen die Projektionsfläche dann sehe und mir denke, oh, wenn dieser Mensch aus dieser Generation mit diesen Erfahrungen darüber so spricht mit mir, dann könnte das vielleicht auch sein, dass mein Großvater so darüber gedacht hätte. Und deswegen macht das was mit mir. Aber ich habe auch jüngere ZuhörerInnen, also so ist es nicht.
Sonst wärst du ja auch nicht so erfolgreich, denke ich mal. Machst du ausschließlich politische Texte?
Jein. Also ich bin selber ein politischer Mensch und natürlich hat man dann so ein bisschen den Drive, dass man, wenn man ein Thema hat, dass man es trotzdem... Was ist denn nicht politisch? Also eigentlich ist ja alles politisch. Ich habe letztens erst einen Text gelesen, Pissen ist politisch. Also von daher, ne, da ging es um Urinale und so. Und da merkst du das ja auch, dass es eigentlich ja auch unsere Welt zum Beispiel so gemacht ist, der Mann kann mal zum Busch gehen und pinkeln, wenn da die Frau aber ihr Kind stillt, dann guckt die Öffentlichkeit. Ne? Also wir haben uns an den pissenden Mann haben wir uns gewöhnt, aber an die stillende Mutter nicht. Und das sind auch so Machtverhältnisse, die ich dann sehe. Und natürlich kann ich das humoristischer verpacken, ja. Aber es ist trotzdem dann immer nur so eine gewisse Ernsthaftigkeit drin. Vielleicht brauche ich das auch. Viele Leute, die mich persönlich kennen, sagen eigentlich, mach mal Stand-up, mach mal was Lustiges, weil ich eigentlich diese Banalität des Lebens in meinem Privaten sehr humoristisch, also ich nehme, es geht schon manchmal echt Richtung Zynismus bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, aber trotzdem habe ich eine gewisse Ernsthaftigkeit in den Texten.
Wer weiß, vielleicht kommt das ja auch noch.
Ja.
Stand-up und Comedy, wenn du schon vom Hip-Hop kommst und dann...
Ja.
beim Slam bist. Ja. Wer weiß, also was dann noch alles kommen mag.
Ja, also ich bin sowieso ergebnisoffen. Für mich ist es nur wichtig, dass ich mich selber nicht verliere. Mhm. Das ist wichtig, dass ich authentisch bin und dass ich das, was ich mache, nicht aufgrund, sag ich mal, vermehrt äußere Umstände tue, sondern dass ich wirklich bei mir selber bleibe und das, was ich gerade fühle, so nach außen bringe, dass ich mich verstanden fühle. Weil das, glaube ich, möchte schon jeder Mensch, diesen Anspruch, verstanden zu werden von seinem Umfeld.
Das denke ich auch, sonst würde man nicht kommunizieren. Ne? Mm. Könntest du einen Text schreiben, Slam, wenn dir jemand ein Thema vorgibt, was gar nicht in deinen Bereich passt? Also ich weiß nicht, ob du strickst. Wenn ich jetzt sagen würde, mach doch mal einen Text über Stricken oder so. Mm. Bist du so professionell, dass du das könntest? Oder sind es dann auch Themen, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt gar keinen Zugang zu?
Also sollte es ein Thema sein, womit ich überhaupt nichts anfangen kann, dann würde ich das auch nicht machen. Mm. Aber wenn mir jetzt jemand Stricken sagt und mir so ungefähr sagt, in welche Richtung das gehen soll, dann könnte ich das schon machen, weil mir alleine schon das Schreiben Spaß macht. Mm. Ja. Und mir macht es ja auch Spaß, nicht nur meine eigene Perspektive in meinen Texten wieder zu spiegeln, sondern auch andere Perspektiven mit hineinzudenken. Mm. Ja, also zum Beispiel hatte ich ja einen Auftragstext bezogen auf das Goetheviertel hier in Bremerhaven. Und bevor ich überhaupt angefangen habe, obwohl ich selber sehr Junge bin und auch die Goethestraße kenne und auch die Entwicklung kenne, hier in Lehe an sich, war es mir dennoch wichtig, von den AkteurInnen und von den Menschen, die dort leben, deren Perspektive zu hören und was sie von diesem Viertel halten und von den Menschen. Und so hat sich dann auch der Text ergeben.
Das heißt, du bist vorher losgegangen und hast dir Stimmen eingeholt.
Genau. Ich habe sozusagen ein bisschen ein Interview gemacht.
Ja.
Ne? Und nicht viele, aber so, ich glaube, 6, 7 sind zustande gekommen. Und daraus habe ich dann so meine Ideen aus meiner Perspektive auch nochmal hineingedacht. Und dann habe ich das zusammengebracht in einen Text.
Das stelle ich mir schwer vor. Also ich liebe das Goetheviertel auch total. Mhm. Und wenn ich da jetzt Stimmen hören würde, die total anti sind, dann ist das etwas, was ich ja nicht gerne höre über einen Ort, den ich sehr mag. Und wenn ich das dann hinterher noch verarbeiten muss, dann und ja nicht einfach wegfallen lassen will, nur weil mir die Meinung nicht gefällt oder so. Das ist schon eine Gratwanderung. Aber du bist ja jetzt schon lange dabei.
Also mit den Texte schreiben auf jeden Fall eigentlich. Also meine Mutter hat mir gesagt, dass ich Lesen und Schreiben schon mit 4 Jahren konnte. Wow. Ich kann es natürlich nicht nachrecherchieren, aber sie ist verifiziert über meinen Onkel. Ich habe ja auch früher immer ganz gerne Hausarbeiten geschrieben, also auch akademische Arbeiten habe. Also ich schreibe immer sehr gerne solche Texte. Das fällt mir auch immer sehr einfach, was andere Leute vielleicht nicht so nachvollziehen können. Aber ich mag das wissenschaftliche Arbeiten. Mhm. Und von daher fällt es mir dann vielleicht auch einfacher, solche Dinge, diese vielen Perspektiven, die es gibt, so zu beschreiben, dass es zwar berührt, aber vielleicht niemanden verletzt.
Das ist ja wichtig.
Ne? Und wenn mir jemand sagt, dass er etwas negativ oder positiv empfindet, dann möchte ich auch gerne wissen, was genau positiv und was genau negativ ist.
Ja.
Ja, das müsste man dann auch nochmal hinterfragen. Und manchmal merkt man dann ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sitzen und wir würden jetzt 2, 3 Stunden miteinander sprechen, wir würden merken, dass wir immer mehr uns eingrooven.
Ja.
Ne? Also, dass wir gegenseitig so Resonanzkörper sind und das dann auch widerspiegeln. Wenn ich natürlich durch die Welt gehe und die ganze Zeit denke, alles ist scheiße und ist Mist und alle in meinem Umfeld erzählen mir, wie scheiße alles ist, dann kann ich das auch total nachvollziehen, dass ich dann auch sage, ja, ist alles scheiße. Scheiße.
Mhm.
Ja.
Wie lange schreibst du an so einem Text, bis der bühnenreif für einen Slam ist?
Also ich habe mir das so angeeignet, das ist aber auch über die verschiedenen Auftritte passiert. Also ich durfte jetzt im letzten Jahr, glaube ich, bestimmt jedes Wochenende 1, 2 Mal auftreten. Dementsprechend habe ich dann irgendwie für mich selber gelernt, dass sich ein Text auch entwickelt, nachdem man ihn performt hat. Es ist was anderes, ob ich in meiner stillen Bude für 20 Minuten mich hinsetze und ein paar Gedanken verfasse oder ob ich diese Gedanken dann vor Publikum vortrage und dann merke, dass ich es doch nicht so fühle.
Oh.
Ja, also meine Frau meckert auch schon mit mir. Ich habe bestimmt 1000 Textblätter. Wir stecken mitten im Umzug und sie will am liebsten alle meine Textblätter schreddern. Und dann sage ich immer, ja, aber pass auf, da bin ich da aufgetreten und habe das verändert. Da bin ich da aufgetreten und habe das verändert. Und das möchte sie zwar nicht hören und nicht sehen und würde am liebsten alles schreddern, aber ich konnte alles nochmal sichern. Ja, schreib das doch alles am Laptop. Und dann sage ich, ja, aber es ist immer was anderes. Mein Laptop habe ich nicht die ganze Zeit dabei. Aber einen Stift hat man immer dabei oder Gedanken. Und so ein Text, der entsteht eigentlich über das ganze Leben hinweg. Also es gibt bestimmte Themen, die kann ich so runterschreiben, weil sie einfach so biografisch sind. Und dann gibt es wieder Themen, dann brauche ich auch ein bisschen länger.
Ich hatte nämlich eigentlich auch erwartet, dich ins Studio kommen zu sehen mit Papier und Stift. Ja, weil ich, also das stelle ich mir so vor, wenn ich sowas täte, dass ich so viele Eindrücke am Tag habe, einfach weil ich durch die Straßen gehe oder weil ich Auto fahre, weil ich einkaufen gehe und schnapp hier was auf oder da was auf. Und dann denkt man immer, ach ja, das merke ich mir. Und abends stellt man dann fest, ach nee, habe ich mir doch nicht gemerkt. Also
ja. Ich habe das ganz oft so, dass ich zum Beispiel Sprachmemos verfasse. Ja, oder ganz lustig ist ja bei mir, dass ich mir selber Nachrichten über WhatsApp schicke.
Ah ja.
Also ich habe einen riesigen Verlauf bei WhatsApp, den ich mir selber geschickt habe mit irgendwelchen Textideen.
Ja.
Ja, also irgendwie versuche ich das doch. Oder meine Frau hat mir letztens auch ein paar Handzettel gezeigt. Also irgendwie hat jeder so ein bisschen seine Methode. Ich kenne auch SlammerInnen, die haben wirklich so noch ihr Büchlein immer dabei mit ganz vielen Ideen und so, was sie immer reinschreiben. Das lässt sich in meinem Alltag jetzt nicht so, sage ich mal, umsetzen, weil ich doch einen sehr dynamischen Alltag habe. Der ist sehr spontan auch immer, obliegt auch immer, sage ich mal, anderen Personen, meist sehr fremdgesteuert. Dementsprechend versuche ich mich dem anzupassen und ich denke, dass ich schon so meinen Weg gefunden habe, mich selber.
Und wenn du mal komplett hängst in einem Text, der schon in deinem Kopf fertig ist, aber eben noch nicht in Zeilen, was machst du? Gehst du eine Runde joggen oder?
Also Bewegung soll natürlich sehr viel bringen, aber du kannst den Text auch mal liegen lassen. Dann ist es halt noch nicht so weit. Ne? It could wie it could. Nee, es ist ja so, ne? Also ich bin auch kein Freund davon, dass man dann auf Druck irgendwas verfasst oder so. Also jetzt gerade aktuell bin ich ja dabei, es gibt ja auch Teammeisterinnschaften. So, und dann bin ich zum ersten Mal, schreibe ich jetzt mit einem anderen Slammer einen Text. Oder wir haben jetzt Texte verfasst. Und da habe ich einfach gemerkt, wir haben so ein bisschen Ping-Pong gespielt. Und dann sagt er zu mir manchmal sogar, Elias, jetzt hast du mich aber verloren. Ja, also wir sind beim Thema, wir haben schon eigentlich alles fertig und dann schreibe ich ihm nochmal ein paar Zeilen und dann sagt er zu mir, Elias, jetzt hast du mich verloren. Also so habe ich mir das nicht gedacht.
Ja.
So, und dann merke ich auf einmal, okay, alles klar, dann aber wir können uns doch nochmal eingrooven. Noch also er war auch mal ganz kurz dabei, dass er gesagt hat, nee, das ist nichts für mich. Also nee, das ganz lassen wir jetzt lieber. Genau. Ja. Ja, und ich war immer so, weil ich das ja auch aus dem Hip-Hop-Bereich kenne, also da war man im Studio und hat dann ein Beat gehört und hat dann irgendwie Texte gemeinsam geschrieben, dass man sich dann Reime hin und her geworfen hat oder Zeilen. Dann, das kannte ich ja schon. Ne? Also für mich ist das nie irgendwie ein Problem, genau, das irgendwie so anzupassen. Und für ihn war das so, nee, das funktioniert jetzt nicht. Ne? Aber es hat funktioniert und ich hoffe, wenn wir den dann auch performen, dass wir dementsprechend dann auch unsere Botschaft an das Publikum weitertragen können.
Ich bin gespannt.
Ja.
Aber wir dürfen uns ja auf alle Fälle bei den Landesmeisterschaften auf dich freuen, ne?
Ja, ich habe die frohe Kunde auch von dem sozusagen Veranstalter Sebastian Butte erfahren, dass er mich nominiert hat, jetzt schon zum zweiten Mal. Also letztes Jahr durfte ich ja in Hannover auftreten, aber diesmal ist es natürlich was ganz Besonderes. Zum allerersten Mal. Genau, zum allerersten Mal sind die Poetry Slam Meisterinnenschaften in Bremerhaven.
In deiner Stadt.
Ja, das ist natürlich eine große Bürde.
Wirst du im Kapitol oder im Pferdestall?
Das weiß ich noch nicht, das wird ja noch ausgelost.
Okay.
Ja, also aber ich würde
Viertel auch.
Genau, also aber ja, genau, also ich würde aber auch jedem empfehlen, unabhängig jetzt von meiner Person, wirklich den Menschen, das ist wirklich auch eine einmalige Chance für Bremerhaven. Also, das ist jetzt das erste Mal, dass das in Bremerhaven stattfindet und ich würde mir sehr wünschen, dass so viele Menschen wie möglich es versuchen, da zu sein, also vor Ort zu sein. Tickets gibt es jetzt ja auch schon und vor allem diese Slammerin zu unterstützen.
Natürlich. Also ich bin schon ganz gespannt, ich freue mich schon total drauf.
Ich mich auch.
Du hast uns eine Kostprobe mitgebracht. Magst du uns die zum Schluss jetzt noch
bitte
vortragen?
Genau. Ich habe einen Text mitgebracht, überraschenderweise über das Stadtteil hier, Lehe. Die Waage. Meist aus Bronze gegossen, doch wer tarierte hier je das Maß für Chancen? Ich lege mein Viertel auf den Stahl, kein neutrales Metall, sondern Legierung auf Systemversagen und sozialem Skandal. Die Bürokratie wiegt Protokolle, doch misst nicht den Puls zwischen Straßenstaub eines alten Baus und Fensterkreuzen ohne Ausblick zum Nachbarhaus. Jede Stadt hat die Viertel, das keiner besucht, doch jeder beschreibt, wo der Ruf durch die Gassen der Straßen eilt, während der Mensch am Rande überlebt und schweigt. Auch mein Viertel Lehe ist so eins. Ein Viertel, geprägt von Maloche, von Hafenarbeit, ein Viertel wie so viele hier im Land, ein Viertel im Wandel der Zeit, gefangen zwischen Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit und Bankern, die darüber streiten, ob es für eine Kapitalanlage reicht. Ich tauche nicht ein in dieses Becken voller Immobilienhaie, nein. Ich erkenne zwischen all den malerischen Fassaden und Wänden Kinderhände, wie sie spielen, unabhängig von Zeit und Raum, von Herkunft oder Glauben. Genauso sollte es doch sein. Doch leider wachsen sie auf, in Grenzen, gezogen von grauem Beton zwischen Deprivation, Ghettoisierung und Desintegration. All dies sind Seiten derselben Medaille, geprägt von Stigmatisierung und Isolation. Mitten in Deutschland, im Herzen einer Nation, mit Wohlstand, doch leider ohne inklusive Vision. Ein Viertel. Von Copy-Paste-Medienproduktion umgeben, die das Bild verzerren, weil Skandalisierung sich lohnt. zu kriminell, voller Sozialbetrug und Bürgergeld und zu migrantisch. Aber wen interessiert es hier, dass der Nachbar aus einem anderen Land ist? Wenn wir differenzieren aufgrund der Herkunft und des Passes, sollten wir aus unserer Geschichte gelernt haben, dass die Folge Hass ist. Diese schlechte Presse empfinde ich als Absicht. Sie steigert zwar den Umsatz, doch vergiftet sie unseren Umgang. Sie schreiben, sozialer Brennpunkt. Bitte, wer hat uns in Brand gesetzt? Wir sind nur die Asche, die übrig bleibt in dieser ignoranten Welt. Doch ich mache mir mein eigenes Bild. Und wer genau hinsieht, erkennt, hier zählt der Mensch, nicht der Akzent. Ein Viertel, das lebt, das atmet, das lacht. Ganz anders, als die Schlagzeile es macht. Was formt uns, wenn nicht das, was uns umgibt? Es ist die Familie, die Schule, das System, die Politik. Bildung und Armut, das sind keine Zufälle, sondern Konsequenzen. Wenn diejenigen, die vom System profitieren, anderen Menschen ihre Grenzen setzen und diese Menschen schlussendlich ausgrenzen. Wenn das Kind hier fällt, wer reicht dann die Hand? Wer hört die Stimmen derer, die im System keinen Platz gefunden haben in diesem Land? Jede Stadt hat ihr Lehe, stigmatisiert durch Mundpropaganda und Medien. Ihr, hier wohnt doch niemand freiwillig, Viertel. Ein scheiß Imageviertel. Google Maps zoomt erst gar nicht ran, Viertel. Hier sagt Google Maps nicht, sie haben ihr Ziel erreicht, sondern komm, lass uns bitte weiterfahren, Viertel. Das Viertel, wo Baustellen und Baugerüste mehr Bestand haben als eine Liebesbeziehung, wo MieterInnen weniger Rechte als Tauben haben aufgrund von Mietschulden. Doch, was ich sehe, ist ein Viertel im Wandel der Zeit, zwischen Gentrifizierung und zerbrochenen Scheiben, zwischen Leerstand und der Hoffnung zu bleiben, sehe ich Menschen, die dafür kämpfen, das Ende dieser Geschichte, dieses Viertels umzuschreiben. Denn wo früher Seeleute ihre Heuer vertranken, sehe ich heute Kids aller Herkunft und Geschlechter mit neuen Gedanken. Ich zähle genügend helfende Hände, die für Veränderung sorgen, für ein besseres Morgen. Zwischen Kopftuch, Rollator, dem Spannungsfeld von Tradition, Moderne, dem, was uns zusammenhält, wandern Geschichten von gestern ins Heute, tragen Brüche und Brücken durch Lebenswelten der Leute. Da, wo sich die Risse nicht einfach überdecken, ist Inklusion kein Lippenbekenntnis. Zumindest glaube ich daran. Ich glaube an Partizipation, Teilhabe, echter Inklusion, von einer Vision, einer Zukunft ohne Barrieren, unabhängig der Herkunftsnation, Geschlecht, sexuelle Orientierung der Konfession, Pathologie und Diagnostik, der Höhe deines Lohns oder deiner Optik. Glaub mir, ich bin hier aufgewachsen. Zwischen fixer Nadeln, Tauben, Dreck und Jobcenter-Wertemarken. Danke an all die Menschen, die das Viertel am Leben halten, es mitgestalten und damit ein Stück Menschlichkeit im Herzen tragen. Danke an all die Menschen, die anderen Menschen ihre Hand zu Hilfe reichen und an die Politik die Bitte, dass sie keine Gelder mehr streichen. Wir müssen in die Zukunft investieren, in Kitas, in Schulen, in Bildung. Bildung ist die stärkste Waffe gegen Rassismus, Faschismus. Die stärkste Waffe gegen Menschen, die Unterschiede instrumentalisieren und uns mit ihrem Hass manipulieren. Bildung ist für mich Schutz, eine Rüstung. Für mich ist Bildung der Inbegriff von sich zu militarisieren. Was formt uns, wenn nicht das, was uns umgibt? Manchmal braucht es nur eine Stimme, eine helfende Hand, ein Lied. People help the people. And if you're homesick, give me your hand and I hold it. Glaub mir, dir wird hier eine Hand gereicht, im Viertel, dessen Straßen Namen von Dichtern und Denkern tragen. Es ist die Hoffnung und die Sehnsucht nach Erhalt vergangener Tage und einer Zukunft gebaut auf Tradition. Mein Gruß geht raus an Alt und Jung, an Lee, an euch, an jedes Viertel, jedes Dorf, jedes Quartier dieser Welt, an dem auch dein Herz hängt, bei denen die Blüte der Erinnerung nie verwelkt, wo Herkunft kein Makel ist, wo Vielfalt nicht verhandelt wird. Mein Gruß geht raus, mit Dialekten, mit Diagnosen, an Väter mit Tränen, die ihre Traumata überdecken mit Drogen, an alleinerziehende Mütter mit Wut, die ihrem Kind vor dem Schlafen gehen Hoffnung schenken und ihn ins Ohr flüstern. Alles wird gut. Liebe geht raus an mein lebendiges Viertel. Ich schließe ab mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe. Was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das Echte bleibt der Nachwelt unverloren.
Großartig. Wow, da steckt so viel drin. Also für mich hast du jetzt schon gewonnen. Du bist noch nicht mal da angefangen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Text. Ich hoffe sehr, ich als Bremerhavener, dass den auch ganz viele Bremerhavener so durchleben. Und so diese Bilder haben, wie ich sie hatte, als ich den Text geschrieben habe.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Elias, dass du bei mir im Studio warst.
Ja, ich danke euch sehr, Tanja. Vielen lieben Dank für den Respekt, für die Zeit und ja, und den Raum, den wir hier hatten.
Ja, ich freue mich total auf die Meisterschaft und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und ich freue mich dann, dich zu hören.
Dankeschön.
Und die anderen natürlich.
Natürlich auch. 24. und 25.10. Genau. Kapitol Bremerhaven, Pferdestall Bremerhaven und das große Finale am 25. im Stadttheater.
Wir sind dabei.
Ich freue mich.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt bin ich aber richtig neugierig und kann es gar nicht mehr abwarten.
Hast du denn auch schon eine Karte?
Ja, klar.
Vor allen Dingen das Schöne ist für die Karten, man muss nicht nach Bremerhaven kommen. Man kann alles bequem online bestellen und Karten einfach so buchen und dann entspannt nach Bremerhaven kommen und den Abend genießen.
Also wenn ihr jetzt auch dabei sein wollt, dann sichert euch jetzt eure Karten.
Genau, und die Links packen wir euch in die Shownotes.
Alles klar, wir sehen uns.
Bis dann, tschüss.
Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.